So, herzlich willkommen. Da war der Zeigersprung. Ich freue mich, dass ihr dann doch so zahlreich erschienen seid zu einem nicht technischen Talk. Ganz viele Zahlen und Diagramme. Mein Name ist Holger Koch. Ich bin angestellt bei der DB Systel. Das ist die IT-Tochter der Deutschen Bahn. Und bin der Product Owner vom Team Diagnostics. Wir beschäftigen uns mit IoT. Und wer sich dafür interessiert, ich habe morgen noch einen Talk zu IoT. Vielleicht sehe ich den einen oder anderen wieder. Dann habe ich noch eine zweite Aufgabe, und zwar engagiere ich mich im Arbeitskreis Open Source vom Bitkom und bin auch im Vorstand vom Kompetenzbereich Software tätig und versuche da den Open Source Gedanken in Deutschland zu vervielfältigen und voranzutreiben. Drei Worte zu unserer Firma. Wir sind 100%ige Tochter der Deutschen Bahn AG. Wir sind der Digitalisierungspartner für alle DB-Töchter und wir haben im Moment ungefähr 7000 Mitarbeiter an den drei Hauptstandorten Frankfurt, Erfurt und Berlin, wobei wir insgesamt wohl 64 Standorte inzwischen haben. Und wir haben auch volle Arbeitsplatzsouveränität, also sprich, das steht nur noch auf dem Papier. Wo man dann arbeitet, ist was ganz was anderes. Wir führen über 500 große Projekte in Betrieb mit ganz, ganz vielen Services. Davon ist nahezu alles inzwischen in der Cloud. Und falls jemand auf der Suche ist nach einer neuen Herausforderung, dann werft doch mal bitte ein Auge auf db.de/karriere. Bei 3500 unterschiedlichen Berufsfeldern sollte wirklich für jeden was dabei sein. Okay, wir wollen uns heute beschäftigen mit dem Open Source Monitor 2023. Meine erste Frage, wer hat denn schon mal irgendwas davon gehört? Hervorragend. Optimistisch geschätzt 10. Okay, gut, dann wird es Zeit, mal einen Talk drüber zu halten. Was ist die Entstehungsgeschichte? Und zwar, seit 2003 gibt es eine ähnliche Studie in der Schweiz, durchgeführt durch die Swiss ICT bzw. CA Open. Und da war ich immer so ein Stück weit neidisch darauf, weil die haben natürlich dann über die Zeit extrem viele Daten gewonnen, konnten auch Trends ablesen und so weiter. Und da hatte ich dann immer versucht, okay, also für Deutschland muss es noch sowas geben. Und ich war total erstaunt, nein, das gab es nicht. Ich habe dann 2013 oder 14 das mal versucht im DB-Kontext zu initiieren. Das ist mir leider nicht gelückt, aber 2017 im Bitkom habe ich dann die Idee dann nochmal präsentiert und die fiel auf sehr fruchtbaren Boden. Also von der Seite her, wer eine ähnliche Idee hat, einfach mal mit dem Bitkom reden. Die sind dafür sowas extrem offen. Und wir haben dann gedacht, okay, wie kann man denn so eine Studie durchführen? Und wir sind dann an den Dr. Matthias Stürmer herangetreten. An dieser Stelle vielen Dank nochmal. Der ist ja bei CA Open angestellt und führt diese Studie seit vielen, vielen Jahren durch, treibt die voran. Und er war dann auch so freundlich gewesen und hat uns seinen kompletten Fragenkatalog zur Verfügung gestellt, hat uns auch ein paar Hinweise gegeben, auf was sollte man denn so achten. Und das war praktisch der Grundstock davon. Na? Dann haben wir allerdings uns so überlegt, naja, das ist hervorragend, Fragenkatalog haben wir, den müssen wir so ein bisschen überarbeiten, das machen wir, aber wie wird denn die Methodik sein? Ja? Und in der Schweiz wird das durchgeführt als eine webbasierte Formularumfrage. Ja? Das haben wir für relativ schwierig gehalten, weil man dann immer nicht genau weiß, wer antwortet da, wie verlässlich sind die Daten, die man da gewinnt. Und wir haben uns dann für eine andere Methodik entschieden, aber da kommen wir gleich noch dazu. Aufgrund dieser Methodenwechsel brauchten wir relativ viel Geld und 2018 haben wir uns dann auf die Suche begeben nach hinreichenden Sponsoren, die uns die Durchführung des Monitors ermöglicht haben. Und 2019 war es dann endlich soweit, wir konnten den ersten Monitor durchführen und haben dann im September auf dem BFOS die ersten Erkenntnisse veröffentlicht und dann 2020 den entsprechenden Studienbericht dazu. Und seitdem führen wir den Monitor alle zwei Jahre durch. 21, 23, also immer in den ungeraden Jahren, führen wir den entsprechenden Monitor durch. Was ist das Ziel davon? Also zum einen, es soll eine wirklich repräsentative Umfrage sein zum aktuellen Stand der Nutzung von Open Source in Unternehmen. Seit 2021 haben wir das etwas erweitert, da stand uns etwas mehr Geld zur Verfügung und haben das auf öffentlichen Dienst und Verwaltung erweitert. Auch da werden 100 Organisationen befragt. Das ist allerdings nicht repräsentativ. Repräsentativ ist nur der Teil mit den Unternehmen. Der Monitor wird alle 2 Jahre erstellt, um dann frühzeitig Trends und Entwicklungen ablesen zu können, dass man dann gegebenenfalls auch die Politik bespielen kann, dass man vielleicht Positionspapiere veröffentlichen kann und so weiter. Alles mit der Ziel, dass wir den Open-Source-Gedanken in Deutschland einen möglichst fruchtbaren Boden bereiten können. Und natürlich, dass wir eine zuverlässige Informationsbasis sind für die Wirtschaft, für Gesellschaft, für Politik, damit die einfach auf der Basis von diesen Zahlen die richtigen Entscheidungen treffen können. Wer sich dafür interessiert, unter bit.com.org/Open-Source-Monitor sind die Studienberichte auch von den Vorjahren entsprechend abrufbar. Das ist der reine Studienbericht, so ein 60-Seiten-PDF-Dokument, gut aufbereitet. Da kann man dann auch gerne nochmal nachschauen. Ich werde heute dann nur einen kleinen Einstieg geben können. Kommen wir zur Methodik des Monitors. Wie ich bereits erwähnt habe, uns war es extrem wichtig, dass er definitiv repräsentativ ist. Das heißt, man muss die richtigen Personen finden, ansprechen können. Die müssen dann natürlich auch bereit sein, so eine telefonische Befragung durchzuführen. Wir haben hier mal so die Zahlen. Wirtschaft 22 Minuten, in der öffentlichen Verwaltung ging es etwas schneller mit 21 Minuten. Das ist extrem lang für so eine telefonische Befragung. Wir bemühen uns auch jedes Mal, aber wir können auch einfach nicht kürzen. Das Thema ist relativ komplex und wir müssen das umfangreich beleuchten. Und von der Seite haben wir auch eine relativ hohe Abbruchrate. Was heißt das? Wir haben hier ein N von 1150, angerufen worden über 1900. Also über 700 Befragungen wurden abgebrochen oder es hat sich dann herausgestellt, dass es die falschen Ansprechpartner waren und so weiter. Aber es wird so lange telefoniert, bis wir die entsprechende Masse zusammen haben. Und wir haben das auch in Kategorien. 2019 haben wir das noch gemacht, Unternehmen ab 100. 2021 haben wir es dann ab Unternehmen von 20 Mitarbeitern durchgeführt, sodass man dann auch entsprechend ablesen kann, okay, wie verhält sich dieser Punkt, dieser Aspekt bei kleinen Unternehmen, bei mittleren, bei großen Unternehmen und so weiter. Und es gibt eine statistische Fehlerspanne, die wird mit plus minus 3% angegeben. Die müssen wir dann hin und wieder mal beachten. Okay, dann möchte ich an der Stelle auch nochmal unseren Sponsoren danken. Das sind die Sponsoren, die es ermöglicht hat, 2023 den Open Source Monitor durchzuführen. Nächstes Jahr wird es ja wieder soweit sein. Wir wollen den 4. durchführen. Wer also Interesse hat, uns dazu zu unterstützen, der kann gerne im Nachgang an mich rantreten oder an Frank Thermer von der Bitkom. Und da gibt es ganz viele verschiedene Beteiligungspakete, sodass wir auch nächstes Jahr wieder einen Monitor durchführen können. So, dann starten wir jetzt mit den eigentlichen Ergebnissen des Monitors. Unternehmen blicken überwiegend aufgeschlossen auf Open-Source-Software. Okay, das ist erstmal eine Aussage, wenn wir uns die Zahlen anschauen, über 50%. Über 50%, wie ist eure Meinung? Ist das viel oder ist es wenig? Wenig. Okay. Dann schauen wir uns das mal an über die Verteilung der Unternehmensgröße. Ja. Und da sehen wir, dass relativ kleine Unternehmen, also 20 bis 100 Mitarbeiter, relativ konstant kritischer auf Open Source schauen wie große Unternehmen. Hat jemand eine Erklärung dafür? Ja. Da kommen wir gleich noch dazu, was ist die größte Motivation für Open-Source-Software. Es ist halt einfach so, wenn ich ein großes Unternehmen habe, dann kann ich auch einfach mal einen Open-Source-Steward oder einen OSPO abstellen, die sich intensiv mit den Fragen beschäftigen, Policy, Compliance, was ist zu beachten und so weiter. Wenn ich jetzt ein relativ kleines Unternehmen bin, dann werde ich mir das wahrscheinlich eher nicht leisten. Und dann höre ich manchmal so, oh, Lizenz und da wurde jemand verklagt und rechtliche Vorgaben. Ne? Das ist schwierig. Also meiner Meinung nach lassen wir noch sehr, sehr viel Potenzial liegen und da ist auf jeden Fall auch noch Bedarf für Aufklärungsarbeit beziehungsweise wie kann man unter Umständen die Synergien heben, wenn man Unternehmen dazu bringt, da vielleicht auch zu kooperieren. Ja, es muss jetzt ja nicht jeder seine eigene Policy erstellen oder seinen eigenen Compliance oder was auch immer. Ne? Vielleicht kann man das ja auch etwas zentraler gestalten. Okay, schauen wir uns das mal an über die Zeit. Da sind die Datenreihen 2019, 2021, 2023. Und da sehen wir, dass die Aufgeschlossenheit zu Open Source abgenommen hat. Wer hätte das denn erwartet hier im Kreis? Ja, ich war mindestens genauso überrascht. Hat jemand eine Erklärung dafür? Ja, das könnte vielleicht auch mit einer Rolle spielen, da brauchen wir nicht zu diskutieren. Was war denn so 2019, 2020, 2021, 2022, was war denn da so gewesen? Okay, es war Pandemie, guter Punkt. Haben wir eigentlich jetzt nicht unbedingt herleiten können, dass da ein Zusammenhang ist, aber wir hatten Heartbleed, wir hatten Log4j, wir hatten, wie hieß das? Faith, Colors und Faker oder so ähnlich, JS, wo ein Open Source Entwickler einfach mal seine Bibliotheken selber manipuliert hat, dass sie de facto nirgendwo mehr liefen, weil er einfach mal ein Zeichen setzen wollte, dass seine Arbeit überhaupt nicht gewertschätzt wird, und anschließend weltweit gingen hunderte Seiten offline. Ne? Das waren halt alles so Punkte, das schürt natürlich extreme Unsicherheit. Ne? Und Management kann Unsicherheit überhaupt nicht leiten. Ne? Dann haben wir noch eine zweite große Flanke. Und zwar, der Gesetzgeber ist mittlerweile aufgewacht. Was heißt das? Deutschland, EU, alle tun sie entsprechende Gesetzgebungsverfahren vorantreiben, allen voran Cyber Resilience Act. Cyber Resilience Act, in der allerersten Version wurde der von Juristen geschrieben, wir haben noch nie was von Open Source gehört gehabt. Entsprechend wurde Open Source auch nicht berücksichtigt. Ja. Also in letzter Konsequenz, wenn man das richtig so ausgelegt hätte, hätte das bedeutet, jeder, der irgendwann mal Open Source Software veröffentlicht, der ist dafür haftbar. Ja, das ist natürlich ein spannender Punkt. Also das hat sich ja mittlerweile Gott sei Dank geändert. Da haben wir auch intensiv dran gearbeitet, dass da die Erkenntnis wächst, dass Open Source was Besonderes ist und entsprechend berücksichtigt werden muss.
Nur eine Verständnisfrage. Ist das Aufgeschlossenheit darüber, dass man selber Open Source einsetzt oder dass man zum Beispiel Produkte bezieht, die auf Open Source...
So genau wurde das an der Stelle nicht differenziert. Es ging nur darum, aufgeschlossen, also gegenüber Open Source Software. Ich habe eine ablehnende Haltung, ich bin eher kritisch eingestellt, ne? Oder ich bin da total aufgeschlossen oder ich bin ein Befürworter. Ne? Wir haben hier entsprechend die Kategorien, also eher ablehnend, sehr ablehnend, unentschieden, eher aufgeschlossen, sehr aufgeschlossen. Ne? Hier wurde nicht, an der Stelle wurde nicht differenziert zwischen, ich bin reiner Nutzer von irgendwelchen Kaufsoftwaren oder ich nutze Open Source irgendwie anders. Okay, was sind die größten Vorteile von Open Source? Was wurde so angegeben? Klar, allen voran die Kosten. Ne? Das ist jetzt nicht wirklich überraschend. Gucken wir uns das an im Vergleich. Ne, ich habe mal die Zahlen von 2021 mitgebracht dazu. Also das Argument der Kosteneinsparung ist von 24% auf 35% gestiegen. Von 21 zu 23. Ne? Gleichzeitig ist der Anteil der Firmen, die keinerlei Vorteil im Einsatz von Open Source Software sehen, von 14 auf 10% gefallen. Ansonsten ist es relativ konstant geblieben. Ja. Schauen wir uns mal die Nachteile an. Bei den Nachteilen, allem voran fehlende Open Source Fachkräfte. Ja. Das ist das häufigste Argument. Und 2023 kam noch die rechtliche Unsicherheit massiv dazu. Das können wir uns auch mal im Vergleich anschauen. Na, also es wurden Fortschritte beim Schulungsangebot gemacht. Na, das ist von 6 auf 3% gefallen. Na, also dieses Argument, es gibt einfach keine guten Schulungen dafür. Bei der Akzeptanz auch von 4% auf 1%, also Open Source wird akzeptiert. Das ist überhaupt kein Thema mehr. Na, aber die Unsicherheit ist stark angestiegen. Also während die Unsicherheit der Gewährleistungssituation und Lieferantenhaftung von 10 auf 8% gleich gefallen ist, also das ist de facto in dem Bereich von Messungenauigkeit, ist die Unsicherheit bei Lizenzverpflichtungen von 5 auf 14% gestiegen innerhalb von 2 Jahren. Ja. Wenn man sich etwas näher damit beschäftigt, ist das nicht wirklich verwunderlich. Da ging ja der ein oder andere Fall auch durch die Presse, wo ja, vielleicht auch ehemalige Open-Source-Entwickler das als profundes Geschäftsmodell entwickelt haben, Firmen da entsprechend zu verklagen, weil sie da Anteile am Code haben und so weiter. Ne? Aber ein richtig großer Brocken, also für mich der Hauptgrund dafür, ist die Lizenzwechsel. Ne? 23, das letzte große war HashiCorp, Aber wenn man sich das mal anschaut über die Zeit, das geht seit vielen Jahren und der Trend nimmt eher zu. Ja, und wenn man sich jetzt vorstellt, wenn man eine große Firma hat, man hat auf irgendeine Open-Source-Software gesetzt, dann stecken da ganz, ganz schnell viele Millionen an Assets drin. So, und jetzt wechselt die Firma die Software. Was hat man dann für Möglichkeiten? Na, jetzt wird natürlich der eine oder andere sagen, ja, ihr könnt forken. Okay, klar, kann man machen. Wo kriege ich denn die Leute her, die mir diesen Fork irgendwie weiterentwickeln können, die den pflegen können? Also, so leicht ist das nicht. Ne? Und was bedeutet das denn, ne? Wenn die Firmen die Lizenz wechseln? Was für einen Impact hat das auf mein Geschäft? Das ist vollkommen klar auslesbar, dass das massive Unsicherheit produziert. Okay, kommen wir mal dazu, wie viele Unternehmen haben eine Open-Source-Strategie? Ne? Ein Drittel. Ein Drittel deutsche Unternehmen haben eine Open-Source-Strategie. Das heißt aber auch, dass zwei Drittel keine haben. Das finde ich eine erstaunlich hohe Zahl. Wie schätzt ihr das ein?
Die Frage an der Stelle wäre vielleicht noch, wie viele haben überhaupt eine IT-Strategie?
Sehr spannender Punkt. Wenn der Fragenkatalog nicht so lang wäre, würde ich sogar darüber nachdenken, die Frage aufzunehmen. Okay, schauen wir uns mal an, was das bedeutet über die Unternehmensgrößen. Und da haben wir auch natürlich wieder diesen Effekt, ne? Je größer die Firma, desto eher oder so höher wahrscheinlich ist es, dass sie auch eine entsprechende Open-Source-Strategie haben. Ne? Ist natürlich nicht verwunderlich, wenn ich eine große Firma habe, dann habe ich da auch ein entsprechendes Interesse dran, da compliant zu sein. Ich leiste mir an OSPO entsprechende Mitarbeiter, die sich da Vollzeit drum kümmern und das vorantreiben. Und dann habe ich natürlich auch eine entsprechende Open-Source-Strategie. Und wie hat sich das über die Zeit entwickelt? Langsam aber stetig wächst der Anteil. Wenn man es mir anschaut, 2019 hatten nur 17% aller deutschen Unternehmen eine Open-Source-Strategie. Ja, da sind wir doch jetzt mit einer nahezu Verdopplung auf 32% relativ gut dabei. Okay. 7 von 10 Unternehmen setzen Open-Source-Software ein. Wer glaubt die Zahl? Also ich bin mir sicher, dass es 100% sind, aber an der Stelle bin ich mir nicht sicher, wo daran liegt. Ne? Es kann natürlich sein, der eine möchte nicht drüber reden, der andere weiß es vielleicht auch nicht. Ne? Es gab 2018 oder 2017 gab es mal eine Untersuchung und dann hieß es, 100% aller DAX-Unternehmen setzen auf Open Source. In irgendeiner Art und Weise. Wobei, man muss es sagen, es hat dann auch ausgereicht, wenn die einen Apache-Webserver für ihre Unternehmensseite hatten. Ja, aber egal wie. Also ich glaube, die Zahl, wenn man genauer hingucken, die ist ja durchaus mit Vorsicht zu genießen. Na, wenn man jetzt auch mal die Größe anschaut, ja, relativ ähnlich. Auch hier wieder, je größer die Firma, desto eher setzen sie auf Open-Source-Software. Schauen wir uns den Verlauf an.
Kurze Frage. Ja? Eine Frage, fragen Sie auch nach, in welcher Art?
Ja, also ich habe nur einen kleinen Teil dabei. Ne? Da müsste man sich den Studienbericht durchlesen, selbst im Studienbericht ist noch nicht alles drin. Ne? Hier wird zum Beispiel, wir setzen Open Source innerhalb des, kann man das lesen? Ja, kann man eigentlich lesen. Ne? Also hier wurde dann schon differenziert, ja, Open Source und wie setzt ihr es ein? Ne? Wir kaufen uns einfach ein oder ja, wir nutzen das ohne Anpassungen. Wir machen Anpassungen, geben es aber nicht zurück. Wir machen Anpassungen, geben es an die Community zurück. Also das wird dann schon relativ detailliert aufgedröselt. Ja. Okay, Entwicklung von Open Source Software. Ja, Entwicklung, Ansatz von Open Source Software. Wer hätte denn vermutet, dass das relativ stagniert? Also ich nicht. Na? Wenn man sich das mal anschaut oder irgendetwas, ja, es stagniert bei 70%, mal leicht drüber, mal leicht drunter, das ist aber im Bereich der Messungenauigkeit. Ja. Egal wie, der Anteil der Firmen, die bewusst sagen, nein, wir setzen keine Open-Source-Software ein, ist 27% auf 30% gestiegen. Das ist auch noch mit 3% im Bereich der Messungenauigkeit. Gleichwohl würde ich zumindest da sagen, okay, das ist mal untersuchenswert. Es kann durchaus sein, dass aufgrund der rechtlichen Situation oder der entsprechenden Security-Probleme der letzten 2-3 Jahren die eine oder andere Firma für sich gesagt hat, nee, also Open Source, darauf kann man nicht setzen. Aha. Okay. Jedes zweite Unternehmen unterstützt die Open Source Community. Na, jetzt klingt das erstmal hervorragend, jetzt muss man genauer hinschauen, was bedeutet das denn? Na, 41% sagen, wir kaufen Supportleistungen ein. Klar, das ist auch in irgendeiner Art und Weise unterstützen, das ist auch sehr, sehr begrüßenswert. Wenn man sich dann aber anschaut, der Anteil, wir initiieren und begleiten aus unserem Unternehmen heraus eigene Projekte, 12%. Ne? Wir stellen veränderten Quellcode von Open Source Software aus unserer Entwicklung der Community zur Verfügung, 15%. Das sind doch erschreckend niedrige Zahlen. Ja, ich glaube, dass wir da noch sehr, sehr viel Potenzial liegen lassen. Und das harmoniert natürlich exakt damit, habe ich denn eine entsprechende Open Source Strategie. Ne? Nicht jedes Unternehmen hat vielleicht auch schon erkannt, ja, ich mache eine Anpassung an eine Open Source Software, hervorragend. Was ist denn damit der nächsten Version? Dann mache ich das mutmaßlich wieder und wieder. Und ist es jetzt wirklich ein wettbewerbsdifferenzierendes Merkmal, dass ich eine Open-Source-Software anpasse? Oder würde das viel mehr Sinn machen, das Upstream zu geben, vielleicht auch mit anderen Unternehmen da zu kollaborieren, um das weiterzuentwickeln und gemeinsam zu pflegen? Also das ist auch eine ganz spannende Zahl. Und jetzt schauen wir uns das an, relativ gleich verteilt, nur die ganz, ganz großen Unternehmen, die schauen da ein bisschen raus, die sind da etwas aktiver, mutmaßlich wieder, weil sie die entsprechenden Mitarbeiter haben, die Policies schreiben können und vielleicht auch Trainings durchführen können. Was bedeutet das denn, Code upstream zu geben? Was muss ich da vorbereiten? Was muss ich denn beachten?
Ich finde es immer bemerkenswert, dass die öffentliche Verwaltung hier eher im Bereich der größeren Firmen ist, wäre sie sonst eher im Bereich der kleineren Firmen.
Absolut. Absolut. Da hat sich ja auch sehr, sehr viel getan, gerade in den letzten Jahren. Zendis zum Beispiel, ne, beziehungsweise OSBR hat ja auch ein Portal geschaffen, wo die öffentliche Hand ihren Code möglichst öffentlich hosten sollte, um ja, Mitstreiter zu finden. Also in der öffentlichen Verwaltung hat man, glaube ich, schon die Mächtigkeit von Open Source erkannt und arbeitet da massiv dran. Vielleicht auch aus der Not heraus. Die haben auch, glaube ich, immer ein Finanzproblem. Schauen wir uns an die Entwicklung. Und auch da müssen wir leider feststellen, es gab da 2023 ein Stück weit einen Einbruch, wo das zurückging. Mutmaßlich aus den gleichen Gründen, Unsicherheit, abwarten. Vielleicht hat man sich auch Open Source zurückgezogen. Das ist dann schon erstaunlich. Aber unterm Strich 2019 waren wir noch bei 31%, 2021 57% und 2023 51%. Also das ist schon noch ein guter Schritt und wir hoffen einfach, dass die Unsicherheit ein Stück weit 25% aus dem Markt verschwunden ist und die Zahlen dann wieder besser geworden sind. Jedes vierte Unternehmen hat eine Open Source Software Policy. 70% haben keine. Ich persönlich frage mich dann immer, wie das überhaupt funktioniert. Also macht in so einem Unternehmen jeder, was er denkt, lädt sich einfach eine Software runter, bringt die ans Laufen. Ist denn der Mitarbeiter so clever, schaut sich auch die entsprechenden Lizenzfiles an, ja, oder gibt es da eine S-Bomb oder was halt auch alles so zu beachten ist. Ne? Also das ist ein spannendes Thema. Wieder ähnlich, die kleinen Unternehmen, also bis 100 Mitarbeiter, die sind da relativ schlecht aufgestellt. Daraus resultieren natürlich auch, dass sie potenziell angreifbarer sind. Die großen Unternehmen sind da eher gut aufgestellt. Und wenn wir uns das über die Zeit anschauen, dann können wir zumindest einen positiven Trend erkennen. Es ist besser geworden. Von 17% hat sich das nahezu verdoppelt auf 32%. Egal wie, es ist immer noch ein relativ niedriges Niveau. Ja. Okay, Compliance-Prozess. Ich glaube, ich muss ein bisschen Gas geben. Ja, ne? Rund die Hälfte haben einen Compliance-Prozess. Ja. Ist natürlich wichtig, welche Open-Source-Software einsetze, dass ich mich dann auch entsprechend an die Lizenzbedingungen halte, dass ich compliant bin. Ich brauche einen entsprechenden Toolstack, der mich vielleicht auch dabei unterstützt, Compliance automatisiert herzustellen. Das ist natürlich nicht ganz unaufwendig und auch hier sind die großen Unternehmen weit vorne, gleichwohl auch die öffentliche Verwaltung. Ja? Die haben halt auch erkannt, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist und arbeiten entsprechend daran. Okay, und zum Schluss habe ich hier mal noch so ein paar Splitter mitgebracht, ein paar einzelne Zahlen. Also 65% aller Unternehmen, 67% vom öffentlichen Dienst halten den Sovereign Tech Fund für eine sehr lohnenswerte Geschichte, sehr sinnhaft. Und wofür ist der da? Damit sollen de facto Open-Source-Projekte unterstützt werden. Ne? Wir erinnern uns alle noch an Hopbleed. Und da ist man dann drauf gekommen, ja, wie kann denn das sein und so weiter. Ne? Ja, OpenSSL, das Projekt OpenSSL, das hatte ein Jahresbudget von $20,000. Wer hat denn nicht die OpenSSL-Bibliothek eingesetzt? Ne? Also da ist man dann schon ein bisschen sensibilisiert worden dafür und hat den Sovereign Tech Fund und viele, viele weitere ähnliche Konstrukte da ins Leben gerufen. CENTIS, das hatten wir vorhin schon mal angesprochen, Zentrum für digitale Souveränität, die halt auch versuchen, Open Source voranzutreiben, die eigenen Stacks entwickeln wollen und die ganze öffentliche Verwaltung praktisch mit Open Source Software versorgen wollen. Ja. SBOM, ja. Klar, auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wie will man denn sonst wissen, okay, was setze ich denn überhaupt ein? Ist jedem klar, was SBOM bedeutet? SBOM, das ist die Abkürzung Software Bill of Material. Also im Grunde genommen nichts anderes wie, man schreibt genau mit, ich habe Datei X, ich habe Bibliothek Y in der Version, unter der Lizenz. Und klar, man kann das jetzt von Hand machen. Wenn man jetzt auch mal durch ein großes Open-Source-Projekt geht, mit Tausenden, Zehntausenden Dateien, ist es entsprechend aufwendig. Und da hat sich ein Standard raus entwickelt, vielleicht auch SPDX, aber auch SBOM. Und ich kriege also die Software und mit der Software kriege ich die SBOM und da werden mir diese Informationen frei Haus geliefert. Mhm. EVB IT, das ist praktisch das Einkaufsprozedere der öffentlichen Hand. Wenn man sich das ganz, ganz genau anschaut, da hatte da Open Source immer einen sehr schweren Stand. Ja. Hat man erkannt, arbeitet man dran, EVB IT wird entsprechend jetzt überarbeitet und 57% der Unternehmen halten das für sinnhaft, öffentliche Hand 70% klar. Ne? Und 42% der Unternehmen sind stark vom kommenden Cyber Resilience Act betroffen. Ich glaube, wir haben das ja vorhin schon ganz kurz andiskutiert. Mittlerweile, letzte Woche oder so, ist ja eine Neuveröffentlichung gemacht worden, hat sich das massiv entschärft. Also Foundations und so weiter, die sind jetzt signifikant besser aufgestellt. Man hat jetzt die besonderen Aspekte von Open Source entsprechend mit berücksichtigt. Gleichwohl, das ist eine erschreckend hohe Zahl und machen wir uns nichts vor, jedes Unternehmen wird mehr oder weniger davon betroffen sein und mehr Arbeit haben. Ja. Ja, und zum Schluss, 36% der deutschen Unternehmen sagen selbst, wir sind gut aufgestellt, um sicher und bewusst Open Source Software einzusetzen. Ja. 36%, ist das viel, ist das wenig? Was ist eure Meinung?
Wenig.
Ich finde es auch erschreckend wenig. Also das ist noch ein langer Weg. Gleichwohl, es entwickelt sich zumindest in die richtige Richtung. Okay, das soll es von mir gewesen sein. Gibt es Fragen?
Können Sie was zur Stichprobengröße der Schweizer Kollegen sagen? Ich kann mir vorstellen, dass das per Web irgendwie eine Größenordnung mehr ist.
Also, nein, kann ich jetzt nicht sagen. Ich weiß aber, dass das auch ein Stück weit bei denen schwankt, weil die halt nicht die Leute anrufen, sondern die machen halt einen Aufruf und dann ist ein Webformular. Die können auch nicht hundertprozentig was zu der Datenqualität sagen, aber die Losgröße und so weiter, dann würde ich einfach mal auf die Swiss ICT verweisen, beziehungsweise OpenCH, dass man da mal nachschaut. Aber da steht das genau drin.
Ja. Der Monitor betrachtet ja jetzt OSS, also Open Source Software. Es gibt ja auch nicht Open Source Software. Hat die nicht die gleichen Probleme hinsichtlich der Hersteller wechselt Lizenzen? Wechselpreismodell hat auch Sicherheitslücken zum Beispiel. Also warum ist ausgerechnet Open Source da in der Bringschuld sozusagen?
Ja, Sehr gute Frage. Ein Stück weit ist es mit Sicherheit Historie. Ne? Also man hat immer Software eingekauft von dem großen Hersteller und ja, der große Hersteller, der hat mal eine Software abgekündigt, mich hat es mal selber betroffen. Ein sehr, sehr großer Hersteller, den es heute leider nicht mehr gibt, der von einer großen Datenbankfirma übernommen wurde, die haben ein Produkt abgekündigt zur Provisionierung. Ne? Damit haben wir alles gemacht, Automatisierung, war alles darauf ausgelegt und jetzt sagen die, okay, das Produkt gibt es in 2 Jahren nicht mehr. Also in unserem Kontext ist in 2 Jahren praktisch morgen. Na, da kannst du sofort Millionen an Assets abschreiben, klar, trifft das da genauso, aber man hat immer den Eindruck, okay, ich kaufe mir den Großen ein. Ne? Es gibt ja auch den Spruch, es wurde noch nie jemand entlassen, der IBM gekauft hat. Heute kann man auch Microsoft sagen, genau. Das ist ein Stück weit einfach Historie. Ne? Und der durchschnittliche Manager, behaupte ich jetzt einfach mal, der ist auch nicht so erfahren im Umgang mit Open Source Software. Ne? Wenn du von irgendetwas nicht ganz so die Ahnung hast, dann hast du immer Unsicherheit.
Ja. Gut, die anderen Fragen würde ich sagen, an Betracht zur Zeit, machen wir dann im direkten Gespräch. Danke für den Vortrag, danke fürs Publikum und dann würde ich sagen, ganz fliegender Wechsel zum nächsten Vortragenden und dann.